Heute habe ich etwas, mal sehen, ob das hier erscheint auf der Leinwand. Ich fand das Lied, das wir zuletzt gesungen haben, Herr, gib mir ein Wort des Lebens. Das Wort ist Leben und das aus dem Wort leben wir. Das ist unsere Nahrung. Und da ist es manchmal die Frage, welches Buch ist das meistgegriffene Buch in deinem Bücherregal? Heute Morgen möchte ich mit euch ein Kapitel mitgeben. Ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen. Ich weiß selber nicht, wo die Reise hingehen wird. Also ihr könnt euch auf ein Schiff gehen. Gepäck braucht ihr nicht, nur braucht nur ein offenes Herz. Und sehen, was Gott sagen will. Keine Ahnung. Also macht eure Herzen auf. Ich versuche, mein Herz aufzumachen, zu hören, was er sagen will. Aus 2. Korinther Kapitel 4 möchte ich anfangen. Und da steht es, weil Gott uns in seiner Barmherzigkeit die Aufgabe übertragen hat, seine Botschaft überall zu verkündigen, verlieren wir nicht den Mut. Weil Gott. Wir haben einen Auftrag, der ist uns meistens bekannt, einen Auftrag, wo wir uns öfter scheuen. Einen Auftrag, den wir versuchen, so diskret wie möglich durchzuführen. Die Frage ist allerdings immer mit dem Auftrag, wer ist der Auftragsgeber? Ich habe ja den Vorteil, dass ich nicht, habe den Vorteil, dass ich einen Geschäftsführer bei mir hat und er beauftragt mich, was zu tun ist. Und jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten, wie ich diesen Auftrag durchführe mit halbherzigen Einsatz oder mit vollen Einsatz. Und hängt eigentlich sehr viel davon ab, wie man Beziehung zu meinem Chef in dem Moment ist. Ich weiß nicht, ob das so euch auch so geht. Den Auftrag. Wer ist der Auftragsgeber? Gott ist der Auftragsgeber. Und der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, ist in seiner Barmherzigkeit. Gott hat uns in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gnade angenommen. Er hat uns angenommen. Er hat uns vergeben, er hat uns als sein bezeichnet und gesagt, du bist mein, du bist mein, du bist mein, aus Gnade. Und in dieser Gnade und in dieser Barmherzigkeit hat er gesagt, du hast einen Auftrag. Und der Auftrag ist simpel. Botschaft überall zu verkündigen. Er gibt uns einen Auftrag, seine Botschaft zu verkündigen. Und dann kommt der Komma und dann sagt es, verlieren wir nicht den Mut. Warum verlieren wir nicht den Mut? Weil Gott in seiner Barmherzigkeit nicht der Papst, nicht der Bischof, nicht meine Arbeitsgeber, sondern Gott, mein Vater, den mich liebt, der mich ohne Bedingung angenommen hat, der hat mir einen Auftrag gegeben. Mir die Wertschätzung gezeigt und gesagt, weil ich dich schätze, gebe dir einen Auftrag. Und weil er uns so schätzt und weil er ist, wer er ist, verlieren wir nicht den Mut. Vielleicht bist du heute Morgen da und du sagst, ich habe schon mal Mut verloren. Warum? Gott, der Schöpfer aller Erde, hat dir einen Auftrag gegeben. Er ist der Auftraggeber, er ist auch der Vollender und er ist der, der dich vermächtigen will. Und so ist es, dass wir unseren Mut nicht verlieren müssen, weil er Er ist derjenige, der uns beauftragt hat. Und was er uns beauftragt, dazu wird er uns auch befähigen. In Vers 2 steht es, wir halten uns fern von allen Heimlichkeiten, über die wir uns schämen müssten. Wir täuschen niemanden und verfälschen auch nicht Gottes Botschaft. Im Gegenteil, wir sind Gott verantwortlich und verkünden frei und unverfälscht seine Wahrheit. Das ist unsere Selbstbefehlung. Jeder, der ehrlich ist zu sich selbst, wird mich recht geben. Wir halten uns fern von aller Heimlichkeiten, über die wir uns schämen müssten. Das ist das, was Paulus sagt über sich selber und über den, mit denen er Mitstreiter von Paulus. Wir halten uns fern. Wir müssen es in uns nicht schämen, weil wir uns fernhalten. Und Gott ermutigt uns in diesem Bereich, uns fernzuhalten von dem, was wir uns wofür wir uns schämen können. Wir müssen uns nicht schämen von Leuten, wenn wir ein reines Gewissen haben. Und in der Bibel steht es ganz viel über ein reines Gewissen. Und dass wir, wenn wir Gott betreten, mit einem reines Gewissen, Gott möchte, dass wir zu ihm kommen können mit einem reines Gewissen. Dass wir sagen, Herr, vergib mir für meine Schuld und er vergibt mir. Indem, dass wir dann uns wenden von einer Sünde und davon weggehen. Und hier steht es, wir täuschen niemanden und verfälschen auch nicht die Botschaft. Und verfälschen auch nicht Gottes Botschaft. Es ist nicht unsere Botschaft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr eine Botschaft weiter... Wenn ihr jemand was von Jesus erzählen, es ist teilweise so, dass es unsere Botschaft, natürlich ist es unsere Botschaft, weil wir eins mit dieser Botschaft geworden sind. Wir sind errettet gewesen. Aber wiederum ist es eine Botschaft, die von Gott ist. Und diese Botschaft dürfen wir nicht verfälschen. Das klare Evangelium ist ganz deutlich. Aber wie ist oft, dass wir versuchen, der Hürde des Gläubigwerdens verringern. Es steht ganz klar, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Du bist ein sündiger Mensch von Geburt. Du hast keine Möglichkeit, gut zu sein. Der Mensch ist von Geburt sündig. Und wenn du das nicht wahrnehmen willst und wenn du sagst, du bist gut in dich selbst, dann wirst du Gott nie begegnen können. Und Jesus, nur Jesus kann dich erretten. Und nur von seiner Gnade, nur dadurch, dass er für dich gestorben ist, kannst du errettet werden. Und nur wenn du seine Vergebung annimmst und sagst, ich bin sündig, kann du vergeben werden. Diese klare Botschaft, keine verschönerende Botschaft, keine vermilderende Botschaft, dass du ein sündiger Mensch bist und du hast keine Möglichkeit, errettet zu werden. Es gibt die Möglichkeit, dass wenn wir mit Leuten, gerade mit Leuten, die wir vielleicht mit zu tun haben, wir versuchen, der Botschaft mild zu machen. Gott liebt dich, Gott vergibt dich, du kannst zu Gott kommen. Wahr. Das ist wahr. Aber, als sündiger Mensch kannst du zu Gott kommen. Und zu Gott kommst du nur, wenn du zuerst zum Kreuz gehst. Und diese Botschaft ist von vielen Leuten nicht gewollt. Die wollen Gott, die wollen, dass Gott dem vergibst, die beten sogar. Aber dass ich ein sündiger Mensch bin, nein, auf keinen Fall, ich bin doch gut. Und wir dürfen diese Botschaft nicht verfälschen, weil es ist nicht unsere Botschaft, es ist Gottes Botschaft, der er in unser Herzen gelegt hat. Der Wahrheit kann nur seine Wirkung haben, wenn wir die unverfälscht weitergeben. Wenn wir die Wahrheit verfälscht weitergeben, ja, bete mal zu Gott und er hört dich, das stimmt. Aber das Kreuz und der Hürde des Kreuzes und der Wahrheit des Kreuzes dürfen wir nie um keinen Punkt und kein Komma vermildern. Das Resultat ist meistens ein sehr verwaschenes, wenn überhaupt ein langlebiges Christseins. Wenn man nicht die Konsequenz des Kreuzes für jeden Einzelnen erklärt bekommt. Und das Kreuz bedeutet letztendlich, ich sterbe darauf. Rolf stirbt auf diesem Kreuz. Der Anspruch meines Lebens stirbt auf diesem Kreuz. Ich gebe mein Leben zu Gott, damit er sein Leben zu mir geben kann. Wer will das? Wer will mein Anspruch auf meinen eigenen Wille abgeben? Wer will der Ruder seines Lebens jemanden abgeben, den man vielleicht sogar am Anfang gar nicht kennt, was ja meistens der Fall ist? Aber das ist die Wahrheit des Kreuzes. Ich sterbe auf dem Kreuz und sage, ich will dein Leben leben. Bist du bereit dafür? Und gerade das ist der Punkt, wo wir knackmäßig Schwierigkeiten haben. Wenn ich von vornherein nicht weiß, ich habe mein Leben am Kreuz, an dem Tag, wo ich mich bekehrt habe, habe Jesus mein Leben gegeben und ich lebe nur für Jesus, da ist der Knackpunkt oft. Ich habe mein Wort, ich habe Gott mein Leben anvertraut. Ich danke. Und gerade das, Tobias, was du gesagt hast heute Morgen mit Feuerlöscher. Jesus ist zwar auch unser Feuerlöscher, das ist vollkommen richtig. Und gerade diesen Punkt, dass Jesus nicht nur unser Feuerlöscher ist, sondern auch unser Herr ist. Und dass ich meine Personalleist weiß, Jesus abgegeben hat und es ist ihm gehört. Ich bin ein Himmelsbürger und ich gehöre ihm. Und diese Botschaft, wenn wir jemand von Jesus erzählen, dann bitte die Wahrheit. Nicht verwaschen, nicht grau gewaschen, sondern ohne Verschönerung. Und indem, dass wir die unverfälschte Wahrheit weitergeben, indem, dass wir uns nicht in Heimlichkeiten, die wir schämen müssen, können wir frei verkündigen. Weil wenn wir das Botschaft verschönern, versuchen wir in den Augen der Menschen sehr oft gut ausstehen zu können. Ich glaube an Gott, aber ich bin ja trotzdem ich. Aber es ist ein menschengebundener Unfreiheit. Du bist nicht frei, die Wahrheit zu verkündigen. Unverwaschene Wahrheit, reine Wahrheit. Wenn du aber die Botschaft Gottes nimmst und sagst, that's the truth, das ist die Wahrheit, da bist du frei, weil du dienst ihm, der Gott ist. Und er ist Gott, der Auftraggeber ist. Er ist der Auftraggeber und gegenüber ihm bin ich verantwortlich. Ich bin nicht gegen Menschen verantwortlich, indem dass ich, so dass ich der Botschaft Gottes vermildere, sondern ich bin Gott verantwortlich, wie ich die Botschaft verkündige. Eine Botschaft, die Leben verändert. Die Botschaft, und was ist die Botschaft? Die Botschaft, dass Jesus Christus unsere Rettung ist. Aber diese Botschaft, die wir verkündigen, ist nicht für allen klar. Und das steht hier. Die Botschaft, die Jesus Christus unser Herr, Jesus unsere Rettung ist, bleibt nur für die dunkel, die verloren sind. Diese Ungläubigen hatte Satan, der Herrscher dieser Welt, so verblendet, dass sie das helle Licht dieser Botschaft und die Herrlichkeit Christi nicht sehen können. Und doch erkennen wir Gott selbst nur durch Christus, weil Christus Gottes Ebenbild ist. Die Botschaft, dass Jesus Christus unsere Rettung ist. Nur Jesus ist unsere Rettung. Und wie oft erleben wir, dass wir gegen eine Mauer rennen. Leider ist es so, dass viele, viele verblendet sind und verblendet, dass die nie die Wahrheit erkennen werden. Das war seit Jesu so, ist auch heute so. Und darum wollen wir aber nicht aufhören, der Botschaft zu verkündigen. Der Verblendung, die Satan geschaffen hat, diese Verblendung können wir mit dem Licht auch durchbrechen. Aber dieses Durchbrechen ist eine Arbeit, Zeit, Herzenleid. Es ist eine Arbeit, die viel Gebet fordert. Und trotzdem wird es Saat manchmal auf Boden landen, die nie wachsen wird. Und trotzdem sollen wir säen, sollen wir säen, sollen wir säen. In aller Liebe, in aller Geduld, in aller Ausharren. Warum? Weil auch nur wir alleine, du und ich, haben diese Liebe Christi erfahren können, indem dass Jesus uns offenbart wurde, dadurch, dass wir das Licht gesehen haben. Und das ist nicht von Himmel gewesen, sondern meistens haben wir es in jemand anders gesehen. Nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus, der Herr. Wir sind nur eurer Diener aus Liebe zu Jesus. Nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt. Nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Bekenntnisse, unserer Bekennen, unserer Zeugnisgeben. Wir machen ja Zeugnis von dem, was wir in Jesus erlebt haben. Wir dürfen uns aber nicht täuschen, das ist letztendlich nur ein Zeugnis von dem, was er in uns gemacht hat. Nicht das, was wir in ihm erlebt haben. Falsche Betonung. Wir haben in ihm was erlebt. Aber sehr oft ist es so, dass wenn wir in Bekenntnissen Leute sagen, oh Gott ist gut, ich habe was erlebt, ich habe ein gutes Leben jetzt, egal wie man es macht, dass wir uns selbst in den Mittelpunkt setzen. Ich weiß nicht, ob es euch so gegangen hat. Mir ist auf jeden Fall so ergangen, dass ich von dem, was Gott in mein Leben und in dem Punkt kommt dann wieder ein so ein Gewässer, wo es dann schwierig wird, weil dann kommt irgendwann der Person und zeigt auf dich. Aber du machst noch das, oder? Kennst du das? Und das ist das Resultat davon, dass ich mich gepredigt habe. Sehr oft. Nicht immer. Und wenn wir bekennen und wenn wir ein Zeugnis geben von Jesus, dann geht es darum, dass Jesus soll der Mittelpunkt sein. Dass ich aus seiner Gnade lebe, dass ich nicht mich predige, ich predige Jesus, ich erzähle von ihm, dass er diejenige ist, die mich zur Vollkommenheit bringt. Ich bin nicht vollkommen, ich werde nie vollkommen werden, und wenn du siehst einen Fehler in meinem Leben, ja, da siehst du einen Sünder vor dir, und ich werde ein Sünder bleiben, bis ich in den Himmel komme. Ich bin ein vergebener Sünder zwar, aber ich laufe mit Jesus in der Hand und ich versuche ihm nachzuahmen. Schau auf ihn. Indem wir unser Glauben bekennen, lass uns auf ihn zeigen. Das hat er in mein Leben getan. das hat er zu mir gesagt. Und ich versuche zwar nachzutrappeln, aber das ist er, nicht ich habe das erlebt und das geht mir so gut jetzt. Nein, das ist er und ich. Ja, ich bin nur einer, der versucht, irgendwas daraus zu machen, was er eigentlich aus mir machen will. Ich bin nur ein Diener, ich bin nur irgendwas, aber er, es geht um ihn. Es geht um ihn, dass die Leute ihn sehen. Und wenn jemand dann auf den Finger auf dich zeigt, dann kannst du einfach, ich bin nur ein Diener. Ich bin doch nur der Halünchen. Aber ich habe wenigstens ihn gesehen und das ist der, du anschauen sollst. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, in der Schöpfung, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Durch uns sollen nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus aufstrahlt. Diese Helligkeit, dieses Licht, Gott hat einmal befohlen, sei Licht und es wurde Licht. Und so hat er auch sein Licht in unser Herzen erhellt. Amen. Dieses Licht, die wir immer mit uns tragen dürfen. Und dieses Licht sollen nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen. Das Licht, das Gott in deinem Leben gebracht hat, braucht nicht verhüllt werden, braucht nicht mit sozusagen einer Art von Sonnenbrille, dass es nicht die Leute so blendet wie Mose. Er hat dann einen Vorhang, eine Überdeckung für seinen Kopf gemacht, dass das Licht nicht so grell wird. Und dieses Licht sollen nun die Menschen erkennen. In aller Zerbrüchlichkeit, in allem Fehler, die du hast, dieses Licht soll erkennbar sein. Wie? Wie? Wie soll das Licht erkennbar sein? Ich habe ja keine Scheinwerfer hier irgendwo in der Brust oder so. Ne? Du bist in der Licht Gottes, so ein Strahler. Nein, in dem, dass du lebst mit Jesus als Herr. Weil wenn Jesus Herr ist, dann kannst du nicht bei der Arbeit jemanden verleumden. Wenn du bei Arbeit bist, kannst du nicht über jemanden tratschen. Da kannst du der Wahrheit sprechen und sagen, ich weiß aber was. Wenn du das Licht in dir hast, dann wirst du dein Licht ausstrahlen lassen, indem, dass du Liebe weitergibst, Wahrheit sprichst, Barmherzigkeit zeigst, Güte zeigst, mal ein nettes Wort sagst zu der unbeliebsamen Kollege, mal ein nettes Stühlchen hinstellen von der, die jetzt gerade eine mal hinsetzen möchte. Mal bei Little mal jemanden vorlassen und sagen, schönen Tag wünsche ich dir. Dieses Licht soll hervorstrahlen. Und da gibt es verschiedene Wege, wie ich dieses Licht hervorstrahlen lassen kann. Ich kann nett sein, ich kann gütig sein, aber nur das reicht nicht. Liebe Christi, ohne die Botschaft ist teilweise manchmal uns vermischt mit menschlicher Gutheit. Und Jesus will wesentlich mehr. Aber es gibt ganz viele nette Leute eigentlich draußen im Clausthal. Ich weiß nicht, ob ihr das so bestätigen könnt. Ich meine, die Clausthal sind zwar manchmal ein bisschen muffig, aber es sind ganz viele nette Menschen dabei. Und auch hilfsbereite Menschen. Und nur weil ich hilfsbereit ist, bedeutet das nicht, dass ich die Botschaft Christi weitergebe. Es gehört ein bisschen mehr dazu. Ein bisschen Fantasie, ein bisschen. Inspiration. Durch den Heiligen Geist. den Nachbarn vielleicht ein kleiner nettes Geschenk mit einem Bibelvers drauf. Oder einen Geburtstagskuchen backen. Denn so Gott, wie Gott der Mensch liebt hat, in Schokoladenglasur oder irgendwas. Aus unser Herzen soll es strahlen. Aus unser Herzen soll es strahlen. Das ist eine Herzensangelegenheit. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Amen. Dieser kostbare Schatz, ist das ein kostbarer Schatz für dich? Oder ist es ein alltägliches Litanei? Jede Sonntag zum Gottesdienst gehen, ein paar Loblieder singen, meine 5 Minuten Gebet morgens haben, oder ist es kostbar? Kostbar. Ein Schatz, der kostbar ist, trägst du in deinem Herzen. Und dein Herzen in dein Leben. Aber wir sind zerbrechlich. Zerbrechlich, manche Bibelstätten und sagt, irdenen Gefäße, lauter Fehler. Ist auch Gottes Wille so. Wir sind lauter Fehler, wir haben Zerbrechlichkeiten, wir haben manche komische Gewohnheiten. Alfred wird mich zu meiner Person bestimmt einige Sachen sagen können. Aber gerade dadurch wird Leute erkennen, irgendwas ist anders mit ihm. Er ist zwar ein bisschen komisch, er kommt aus Schweden, Glatzkopf ist er auch, aber irgendwas ist in ihm. Was ist in ihm? Ist diese außerordentliche Kraft. Du hast Jesus in dir. Es ist eine Kraft, die Berge versetzen können. Berge. Erkenn, dass du mit Jesus in dir eine Kraft hast. Ja, aber das fühle ich doch gar nicht. Es geht gar nicht um Gefühl. Der Teufel flieht vor dir, weil diese Kraft in dir ist stärker als alles andere. Dieser Kraft erkennt die Leute, und dass es nicht von uns ist, das ist ganz deutlich. Ganz deutlich. Aber bist du bereit, überhaupt ein zerbrochenes Gefäß zu sein? Auch mal deine Fehler zu bekennen und sagen, naja, bist du bereit, ein zerbrochenes Gefäß zu sein? Es gibt einen anderen Bibelstift, da steht darum, dass wir ein Aroma Christi sein sollen. Und wenn ich noch nachgelesen habe, diese Aroma, diese Salabastergefäße oder diese Parfümgefäße früher, die hatten keine Deckel, sondern die musste der Gefäß abbrechen, damit dieses Aroma rauskommen kann. Es war so ein Tonbehälter, der geschlossen war, und man könnte nur es öffnen, indem man das mal abgebrochen hat. Und Jesus möchte, dass wir in den Bereich der Demut kommen und sagen, nicht ich, er ist es. Und wenn ich mir erlaube, auch vor Menschen zerbrochen zu sein und sagen, du, ich bin nur ein Diener, ich versuche mein Bestes, aber mehr als das geht nun mal nicht. Und ich habe meine Fehler und ich strebe danach. Ich strebe danach. Wenn ich erlaube mich, vor Menschen nicht perfekt zu sein, dann kann Gottes Kraft hervorkommen. Erlaub zerbrochenes Gefäß zu sein. Du musst nicht perfekt sein. Um Gottes Botschafter zu sein, musst du nicht perfekt sein, sondern du musst eine Bereitschaft haben, Gottes Kraft durchzugeben. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten. Hier schreibt Paulus über die Verfolgung, die er in der Zeit hatte, und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Das sind wieder so Vergleiche. Wir bedrängen uns von allen Seiten, doch wir werden nicht von ihnen überwältigt. Das ist diesen Ehrgeiz dahinter. Ja, wir werden verdrängt, aber wir werden nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos. Wir kennen Ratlosigkeit. Ich kenne Ratlosigkeit immer. Oh ja, du bist mein Retter. Ich bin nicht alleine. Ich fühle mich so oft ratlos. In vielen Bereichen vollkommen ratlos. Und er sagt, aber ich bin nicht verzweifelt. Nein. Und von Menschen werden wir verfolgt, dass sie leben wir zwar jetzt nicht unbedingt so in Deutschland, je nachdem, wie drastisch wir unser Evangelium verteilen, vielleicht wird es dann etwas mehr daraus werden. Vielleicht sollen wir da hinstreben. Aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen nicht dabei um. Tagtäglich erfahren wir im eigenen Leib so etwas von Sterben, das Jesus durchlitten hat. Warum? So wird an uns auch etwas von Leben der auferstandenen Jesus sichtbar. Also wenn du leidest, Entschuldigung, dass ich so drastisch sage, kann man vielleicht ein bisschen Göttlichkeit vielleicht durchschimmern lassen, weil du diese Wochen liest, weil du manchmal Schwierigkeiten durchgehst. Ich habe Schwierigkeiten durchgegangen und ich bin tagtäglich in Tränen in den Augen gegangen, aber Leute haben gesagt, wie schaffst du das? Wie schaffst du das? Und dann musst du ihn nur einfach so machen. Weil er. Und ihr könnt sicherlich mir bestätigen, das Leben hat vieles, vieles, die es uns antun möchte. Aber weil er in uns lebt, weil wir in ihm Zuflucht finden, weil wir ihm als unsere Kraft haben, kann das Leben von einem auferstehenden Jesus sichtbar sein. Unser Leben lang sind wir um Jesu Willi ständig dem Tod ausgeliefert, aber in unserem sterblichen Leib wird auch immer wieder sein Leben sichtbar. Wieder diesen Paradox. Ständig dem Tod ausgeliefert, aber gerade deswegen wird sein Leben sichtbar. Uns bringt der Dienst für Jesus ständig in Todesfall, auch dagegen hat er ein neues Leben gebracht. Deswegen. Aber wir haben Gottes Geist. Hast du Gottes Geist? Bist du dankbar dafür, dass in deinem Leben lebt? Wir haben Gottes Geist, der uns auf Gott vertrauen lässt. Wie der Beter in der Heiligen Schrift können wir sagen, ich vertraue auf Gott, deshalb rede ich. Weil wir also Jesus Christus glauben, müssen wir von ihm reden. Also, ich vertraue auf Gott, deshalb rede ich. Ich vertraue nicht auf meine menschlichen Fähigkeiten, weil ich ein zerbrochenes Gefäß bin. Wenn ich im Klaren bin, dass ich ein zerbrochenes Gefäß bin und durch meine Zerbrochenheit einfach sagen muss, er ist es, das durch meine Zerbrochenheit leben soll. Ich kann keine richtigen Deutsch sprechen, ich schnuschle manchmal, ich was weiß ich alles. Aber vertraue auf ihn und sage, Herr, wirke durch mich. Und gerade dadurch kann er in und durch mich wirken. Und diesen Geist, der in uns lebt, ich mache was, weil ich auf Gott vertraue. Sonst könnte ich heute Morgen gar nicht hier stehen. Und weil ich auf Gott vertraue und sage, Herr, wirke du durch dein Wort, vertraue, dass Gott heute Morgen spricht, hoffe, dass ein Satz nimmt, deshalb rede ich. Sonst gibt es keinen Grund, hier zu stehen. Und weil wir an ihm glauben, müssen wir. Nicht an Muss aus Zwang, nicht aus Gesetz, sondern aus Verlangen. Ich muss von Jesus erzählen. Ich habe nicht gesagt, ich muss jetzt auf den Kronplatz gehen und rausschreien, bekehrt euch, bekehrt euch, bekehrt euch. Sondern das Verlangen in meinem tagtäglichen Umfeld. Meine Schulkameraden, meine Arbeitskollegen, Jesu Liebe weiterzugeben, auch ganz normal Mensch zu sein und darauf hinweisen, er ist es, der mir hilft, er ist es, auf den ich vertraue und deshalb rede ich. Und deshalb darfst du reden. Vertraue auf Gott und dann kannst du frei reden. Es geht nicht darum, dass ich perfekt sein muss. Es geht nicht darum, dass ich der erste Mose bessere Offenbarung kennen muss. Es geht nicht darum, dass ich 10 Jahre Christ sein muss. Es geht nicht darum, ob ich die Bibel auswendig kennen muss. Es geht nicht darum, dass ich perfekt bin. Es geht nicht darum, ob ich den Vater unser sprechen kann. Es geht nicht darum, ob ich 1. bis 10. Gebote sprechen kann. Es geht darum, ob er in deinem Leben lebt. Und wenn er in deinem Leben lebt, dann sagt, deshalb rede ich, weil ich an ihm vertraue. Ich kann sowieso nicht einen Tag leben und einen anderen Tag aufstehen, weil warum soll ich? Deshalb rede ich. Und wenn ich was sage, dann ist es, weil ich an Gott vertraue und sage, hey, ich kann sowieso nur in dem, dass ich auf ihm vertraue, jeden Tag neu starten und sagen, mach aus diesem Scherbenhaufen irgendwas Gutes. Und aus diesem Punkt können die Leute sagen, er hat was. Wir wissen, Gott, der Jesus vom Tod auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Da kann man nur sprachlos werden. Dann werden wir mit euch gemeinsam vor Gott stehen. Alle Entbehrungen aber ertragen wir für euch. Denn je mehr Menschen das unverdiente Geschenk der Güte Gottes annehmen, umso mehr werden Gott danken und ihn über alles ehren. Wir wissen, ich werde dich nochmal im Himmel sehen. Und am besten gewöhnst du mich heute schon dran an mich, weil da wirst du mich schon treffen. Wir werden uns sehen. Preis den Herrn. Und dann werden wir vor Gott gemeinsam stehen. Im Anschauen. Und alle Entbehrungen ertragen wir für euch. Und jetzt kommt so ein Wechselspiel. Ich bin ein Botschafter Christi. Ich bin berufen, ich habe eine Botschaft und ich bin Gott verantwortlich. Das haben wir gerade gelesen vorher. Ich bin Gott verantwortlich. Aber nicht nur das, sondern ertragen wir für euch. Er spricht aber über Leute in Korinth. Das heißt, bist du bereit, Entbehrungen zu ertragen für deine Arbeitskollegen? Bist du bereit, manche Schwierigkeiten auf dich zu nehmen für deine Schulkamerad? Bist du bereit, für jemanden in deiner Nachbarschaft Entbehrungen auf dich zu nehmen? Wieso soll ich? Er kann doch in den Gottesdienst kommen. Er kann doch die Einladungszettel, die ich gegeben habe letzte Woche zum Gottesdienst, nehmen und kommen. Hier spricht Paulus über etwas, die nicht mit ihm zu tun, sondern hat zu tun mit seinen Menschen, die er jetzt kennt in Korinth. Und die waren nicht in der nahen Umgebung. Er nimmt Entbehrungen und ertragen es für euch. Schläge, Peitschläge. Er schreibt in anderen Briefen, dass er Hungersnot kennt. dass er Schiffsnot kennt. Ja, den Menschen in deiner Umgebung. Wie weit bist du bereit, Entbehrungen für die aufzunehmen? Wie weit bist du bereit, eine Woche für einen Nachbarn zu fasten und beten? Für den eine Woche. Bist du bereit, Entbehrungen zu nehmen? Für die. Warum? Denn je mehr Menschen das unverdiente der Geschenk der Güte Gottes annehmen, umso mehr werden Gott danken und ihn über alles ehren. In Himmel. Darum geben wir nicht auf. Halleluja. Darum geben wir nicht auf. Wir geben nicht auf. Wenn auch unsere körperliche Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Wieder dieser Widerspruch. Wie kann es sein, dass ich aufgezehrt werde und ich bin trotzdem erneuert? Wie ist das möglich? Weil wenn ich gebe, Gott gibt danach, Gott belohnt. Wenn ich mich gebe und rausgebe, Gott belohnt mit seiner Kraft, mit seinem Geist, mit seiner Liebe. In dem Moment, wo ich habe mal so Situationen gehabt, wo ich sage, jetzt muss ich wirklich ganz eng halten und erstmal Kraft sammeln. Und irgendwann ist dieser kleine See, die ich in meinem Herzen habe, fängt an ganz zu stinken. Weil er keinen Auslauf hat. Es ist keine Bewegung drin. Und jeden See, der keinen Zulauf und keinen Ablauf, stinkt. Und dem, das du gibst und entbehrst, kann Gottes Geist und Gottes Kraft in dich mehr kommen, mehr beschenken. Und wenn du sagst, oh, ich weiß doch nur, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann gib das und nur das weiter. Und Gott wird es weitergeben. Aber ich habe doch nicht genug. Gib das, was du hast, und Gott wird dich weiter schenken. Es gibt keinen Grund. Gott hat es mir einmal gesagt. Ich habe zu Gott gesagt, Herr, Entschuldigung. Herr, ich brauche da und den Bereich. Mach mal. Und Gott sagt, warum? Warum soll ich? Das, was du hast, gib das weiter. Und wenn du das weitergeben hast, dann kann ich dir was Neues geben. Warum soll ich dir einen neuen Auftrag erteilen, wenn du deinen bisherigen Auftrag nicht erfüllt hast? Gib. Und Gott wird dich noch mehr reichlich beschenken. Wenn ich zurückgehe nochmal auf den Text von vorher, wir werden vom Himmel stehen und darum geben wir nicht auf. Hast du aufgegeben? Hast du deine Nachbarschaft aufgegeben? Hast du? Oh, danke dir. Danke. Hast du da jemanden aufgegeben? Hast du dich selbst aufgegeben? In manchen Bereichen vielleicht. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen in Anbetracht der unendlichen, unvorstellbaren Herrlichkeit, die uns erwartet. Wir leben hier kurze Zeit. Unser Leben ist ein Hauch Gottes. Wir leben nicht für heute. Wir leben nur eine kurze Zeit. Und diese kurze Zeit im Vergleich zu der Ewigkeit. Und Gott sagt uns ganz deutlich, das Leiden, das wir heute erleben, tut ihm weh. Deswegen ist Jesus auf dem Kreuz gestorben. Er hat sich auspeitschen lassen für unsere Krankheit. Aber das, was wir heute leiden, im Vergleich zu der Ewigkeit, ist nichts. Und wenn du sagst, soll ich jetzt mir eine ganze Woche entbehren für einen Nachbarn, eine ganze Woche, im Vergleich zu der Ewigkeit, was das in der Menschenleben auswirken kann, dass du dich eine Woche für die Person widmest, ist nichts. Dass der Mensch errettet wird, ist das nichts. Auch wenn es bedeutet, dass du vielleicht nur eine von den 20 Personen, die ihm die Botschaft weitergibst, bist du die eine Person, die der Zar zählt. Das bedeutet aber nicht, dass du unbedingt jemanden jetzt erntet. Und das ist manchmal der demütigste Teil, dass ich muss schuftern und achern und ich sehe nichts. Aber dann schuftern und achern eine Zart, die gesät werden müssen, damit erntet werden kann. Und Rainer Bonke kennt ihr, er sagt ganz deutlich, das, was er erlebt, ist nur das Ernten von das, was jemand anders gezählt hat, mit seinem Leben, mit seinem Märtyrertod. Und das macht einem unheimlich demütig. Weil er sammelt nur das ein, was Missionare mit ihrem Leben, mit ihren Tränen, mit ihren allem gesät haben. Und vielleicht bist du auch jemanden, die nur das sieht. Ich bin nur ein Diener Gottes. Tu mein Teil, sehe. Gott entscheidet, wer ernten soll. Ob das heute ist oder in 5 oder 10 Jahren. Das bedeutet aber nicht, wenn es so ist, dann machen wir es eher so auf dem wirtschaftlichen Realm, also wirtschaftlich gesehen mit meinen Kräften und so weiter, da muss ich ja mehr gar nicht investieren eine Woche für diese Person, weil dann bin ich ja nur ein Teil von 10. Aber bedenke, dein Einsatz ist zu 100% erforderlich in dein Teil des Prozesses. Wenn du sagst, ich bin nur ein Teil von diesen 10 Personen, dann reicht es wenn ich 10 Minuten Telefonatgespräch mit ihm führe oder einen Tag ihm helfe, weil es ja 10 weitere. Nein, dein Teil von der Prozess der Entwicklung in dieses Personenleben erfordert deine 100%. Ich weiß nicht, ob wir jemanden auf die Füße treten. Aber es ist leicht zu ertragen. Warum? Wie ist unser Blickwinkel heutzutage? Leben wir für heute? Sehen wir nur heute? Sehen wir diese Woche? Sehen wir nächste Woche? Oder sehen wir uns Anbetracht mit dem Blickwinkel, ich bin 42, also wenn ich bis 84 lebe, dann habe ich noch doppelt so Zeit zu leben. Ja, wie soll ich das einteilen? Deshalb lassen wir uns von dem, was uns so zurzeit sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unser Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Perspektive. Wie sieht deine Perspektive aus? Deine Lebensperspektive? Wie betrachtest du deinen Alltag? Wie betrachtest du heute? Wie betrachtest du morgen? Lässt du dich von den Lebensumständen bedrängen in eine Ecke, wo Gottes Leben kaum Raum hat? Es ist so leicht. Es ist so leicht. Von den Lebensumständen, von den Arbeitsumständen sich bedrängen lassen und ablenken lassen. Ablenkung ist das beste Manöver des Teufels. Ablenkung. Sehr subtil, Ablenkung. Ablenkung von dem Blick auf Gottes neue Welt. Paulus sagt an anderen Stellen, dass er strebt sich, das ganze Energie geht in deine Richtung. Denn das Sichtbare vergeht, das, was heute ist, vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Darum geben wir nicht auf. Ich gebe nicht auf. Gibst du auf? Nein. Gott sagt, gib nicht auf. Du lebst nicht nur für heute, du lebst für ein Leben mit ihm in Ewigkeit. Und wenn du sagst, ich kann es nicht, Amen, aber er in dir kann es. Gib nicht auf. Gib nicht auf, ein Botschafter zu sein. Gib nicht auf, ein Sämann zu sein, zu säen. Du säest nicht dich selbst, du säest das Wort Christi, unverfälscht, nur reine Wahrheit. Lass uns beten. Ich danke dir, Jesus, dass wir heute leben. Heute sind wir von dir berufen worden. Du berufst uns. Du berufst mich. Du berufst meinen Bruder, meine Schwester. Und du schaust ihn an. Jesus legt deine Hand auf deine Schulter und fragt dich, willst du mein Botschafter sein?